Hasso Handorf, Gast beim ersten Podcast für den Aufland Verlag.
Ja.
Der Aufland Verlag, der über Bücher über Landschaften macht, von Menschen, die sich gerne mit Landschaft auseinandersetzen. Und wir haben ja einige Titel in der Textbuchreihe schon herausgegeben. Und dein Titel, Ein Sommer in der Uckermark, ist dieses Jahr im Frühjahr, Ende Winter erschienen.
Ja.
Und ja, würden gerne mit dir auch nochmal ein kleines Gespräch führen, weil natürlich uns auch interessiert, wie dieses Experiment Dauercamping am Oberockersee in der Uckermark bei Prenzlau zu dir gekommen ist, dieses Experiment. Wie bist du an den Oberockersee gekommen, Hasso?
Ja, das hat so angefangen. Ich war zuerst mit meinem Freund hier. Wir haben für 3 Tage hier gezeltet und ich dachte, es wäre schön wiederzukommen. Hier könnte ich es mir vorstellen, länger zu bleiben. Und dann habe ich gefragt in der Rezeption und ich wurde hier vorgemerkt für einen Platz. Und ich glaube, nach einem Jahr war es, ein Jahr hatte ich Wartezeit, war es dann auch soweit und es war ein Stellplatz frei. Der passte dann zuerst nicht, er war zu klein für unser großes Zelt und nach 2, 3 erneuten Versuchen war es dann soweit und wir konnten hier unseren Platz beziehen. Ja, und das hat uns dann auch gleich wunderbar gefallen. Das war mit Blick auf den See und eingerahmt von Blumen und Büschen und Bäumen. Ja, und es war nicht so, wie man sich typischerweise Dauercamping vorstellt, mit Gartenzwergen und gemähten Rasen. Und es war schon eher so, wie wir uns das gedacht hatten. Mit mehr Platz und jeder konnte so seins ausleben.
Das heißt, es ist quasi hier ein Raum, der Platz hat. Und
ja,
auch, weil Dauercampen heißt ja, du bist relativ häufig da, jedes Wochenende.
Ja, wenn es geht, sind wir alle da, meine Frau, ich und die 3 Kinder. Oder eben ich mit 1 oder 2 Kindern oder meine Frau mit 1 oder 2 Kindern. Also oft auch so in Konstellationen. Ne? Wir sind nicht unbedingt immer alle da. Ja, aber an jedem Wochenende ist jemand da. Und in den Ferien, im Urlaub dann eigentlich auch mal am Stück. 1, 2 Wochen.
Ah. Und das heißt ja aber auch, man wird den Campingplatz auch immer gerne verlassen. War das eine Entscheidung, die Oberockersee zu wählen, Warnitz hier zu wählen, um in die Uckermark einzutauchen? Oder war das eigentlich eher so, dass ihr gesagt habt, ein schöner Campingplatz, hier würde ich gerne mal versuchen, wie das ist, wenn man so dauerhaft campt und sich dann die Landschaft aneignet? Oder war das umgekehrt der Fall? Ihr wart ein Fan der Uckermark und habt gesagt, jetzt will ich aber auch mal hier ein bisschen
tiefer. Ja, war es umgekehrt der Fall. Also die Uckermark haben wir schon immer geliebt. Und dann kam der tolle Campingplatz dazu. Und das war dann eher so ein Schlüssel in die Landschaft auch. Ja, das war so der Ausgangspunkt, dann auch Unternehmungen zu machen und Ausflüge in die Landschaft. Eher so rum, ja.
Und was sind jetzt so deine liebsten Orte geworden hier um?
Um den Zentplatz herum?
Na, auch um den Uckersee herum?
Ja, zum Beispiel Melzow, dieses alte Dorf und mit dem Wald gleich in der Nachbarschaft, mit dem Blick auf die Felder oder Fergitz auch oder das Naturschutzgebiet Charlottenhöhe, von dem man einen tollen Ausblick hat auf den See und auf das ganze Tal, das Uckerseental, Blankenburg auch. Ja.
Und was war so die größte Überraschung, die man so erlebt, wenn man sich auf so ein Experiment einlässt und sagt, also die größte Zahl meiner freien Wochenenden verbringe ich auf so einem Campingplatz? Also wisst ihr sicherlich, hat sich klang eben so an, waren ja auch ein paar Vorurteile da,
ja,
was Dauercampen so ist und wie man sich das vorstellt. Wie hat sich das quasi sich für dich, wie stellt sich das heute dar, wenn man so ein Jahr seid ihr jetzt ja quasi oder 2 Jahre?
Ja, das dritte sogar.
Das dritte
schon,
Jahr. Ja. Was ist Dauercampen für dich?
Ja, das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, immer wieder rauszufahren und aus dem Alltag rauszukommen. Ohne groß organisieren zu müssen und Unterkünfte planen zu müssen, sondern man packt seine kleine Tasche, kauft ein paar Lebensmittel und fährt raus. Und draußen wartet schon praktisch das Zelt auf einen. Das ist wie noch eine Stube mehr draußen zu haben. Oder die Möglichkeit, ständig raus zu können.
Hat das auch für euch als Familie was gebracht? Kann man das so,
auf jeden Fall.
Ist so eine Frage überhaupt erlaubt?
Doch, doch. Also auf jeden Fall. Es entkrampft ja schon. Ne? Man sitzt sonst zu fünft in seinem Zuhause. Und so kann man doch mal flüchten. Ja, die Kinder genießen das. Auch wer zu Hause bleibt alleine. Die Große bleibt manchmal alleine zu Hause das Wochenende. Die genießt das auch.
Die genießt dann Bernau oder
ihre Heimat? Ja, oder einfach den Freiraum für sich. Die lädt sich dann Freundinnen ein und hat das Haus für sich.
Und für Familie, Frau, Kinder, ist die Erfahrung, die hier gemacht worden sind im Dauercamping, ähnlich oder
ja,
unterscheiden die sich?
Auf jeden Fall. Also jeder ist gerne draußen und wenn er zurückkommt, erzählt er auch gerne von dem, was er erlebt hat. Und das bereichert eher das Familienleben. Mhm.
Was waren so deine größte Überraschung in den 3 Jahren?
Die größte Überraschung? Auf dem Platz? Mhm. Eigentlich war es so, wie ich es mir dann doch vorgestellt habe. Also denn als wir uns überlegt hatten, hierher zu kommen, da war ja dann doch schon sicher, dass es anders läuft als auf einem normalen Dauerzeltplatz, wie man sich das vorstellt. Und das hat sich dann bestätigt, dass man hier eigentlich sein Ding machen kann.
Trotz Mücke und trotz allem.
Ja.
Das heißt, ihr macht auch einen relativ entspannten Eindruck. Ihr seid hier. Wie so im zweiten Zuhause? Ist das eine?
Ja, kann man sagen. Also wir freuen uns dann schon im Alltag drauf, wieder rauszukommen am Wochenende. Und wenn wir dann ein paar Tage Auszeit hatten, dann hält man es auch zu Hause wieder aus.
Und wie war die Entscheidung oder wie kam das zustande, dass du dich entschieden hast, die Erfahrung in Buchform zu bringen?
Das war eigentlich als Tagebuch gedacht. Ich habe einfach jeden Tag festgehalten, was ich hier sehe und erlebe. Und dann habe ich mich an den Aufland Verlag gewendet, eigentlich eher um in Austausch zu treten über Landschaftsfragen und Gestaltungsfragen in der Landschaft. Ja, und dann kam es dazu, dass es als Buchform veröffentlicht wurde und das hat mir natürlich gefallen, aber es war nicht so gedacht von vornherein.
Und schreibst du immer noch Tagebuch?
Ja, sporadisch, wobei ich denke, hier ist nun vieles gesagt, was gesagt werden konnte, aber dann zu anderen Themen eher, beruflich oder...
Von Beruf aus bist du ja Pädagoge.
Ja, von Beruf bin ich, ja.
Und vorhin hatten wir so Freunde getroffen von, oder eigentlich ja nur Urlaubsbekanntschaften, wo aber gleich deutlich wurde, hier stellt sich relativ schnell eine bestimmte Nähe her auf dem Platz.
Ja.
Ist das quasi so ein Punkt, der jetzt nur mir auffällt? Oder ist es so, dass die Dauercamper dann auch relativ schnell feststellen, wir gehören irgendwie in einen, wir sind ein Zusammenhang?
Ich glaube, das liegt nicht daran, dass wir alle Dauercamper sind, sondern dass wir eine ähnliche Wellenlänge haben. Zufällig sind wir jetzt auch Dauercamper. Zu den meisten hat man in der Tat ein Draht, ob das jetzt junge oder alte Leute sind. Man kommt schnell ins Gespräch über das Wohin und Woher. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es jetzt auf jedem Dauerzeltplatz der Fall wäre. Das liegt eher daran, dass die Leute hier anders sind.
Und habt ihr dann auch Austausch über die Themen, die dich interessiert hatten, dass du gesagt hast, okay... Man spricht auch über den Landschaftsraum drumherum, die eigenen Erfahrungen?
Teilweise schon. Wir hatten jetzt auch Nachbarn, mit denen bin ich relativ schnell darüber ins Gespräch gekommen, über die Schönheit der Wälder oder dass man auch bestimmte Waldstücke nicht betreten darf, dass das in Amerika anders ist. Dieses Nationalparkkonzept oder darüber, wie man Landschaft hier gestalten kann oder nicht. Ja, teilweise passiert es schon, aber nicht, das ist nicht die Regel. Normalerweise unterhält man sich über das Wetter, woher man kommt, was man gerade macht. Ja.
Und in deinem Buch schreibst du ja auch, dass es für dich eine Hoffnung und eine Sehnsucht ist, eigentlich Landschaft ohne Grenzen erfahren zu können. Also auch quasi das störende Betretungsverbot, was erlassen wird, um einerseits quasi Naturräume zu erhalten, andererseits ist damit verbunden, dass man Menschen draußen lässt. Und das ist ja in dem ganzen Buch schwingt ja das so mit, dass eigentlich die Verantwortung, die man an die Menschen delegiert, die selber einen Draht haben zu Naturerhalt, Naturschutz, dass man dort doch liberaler umgehen müsste mit solchen Konzepten.
Ja.
Ist das immer noch ein von dir gehegter Wunsch,
ja,
dass man
Fall.
Freiheit in der Landschaft stärker betonen sollte?
Auf jeden Fall. Weil für mich ist Landschaft, hat etwas mit Freiheit zu tun. Und wenn Naturschutz den Mensch draußen vorlässt, dann stimmt was mit dem Naturschutz nicht. Für meine Begriffe müsste die Natur nicht nur vor dem Menschen geschützt werden, sondern auch für den Menschen. Und das würde bedeuten, dass man solche Kernzonen von Buchenwäldern beispielsweise auch betreten darf. Ich finde auch, nur dann lässt sich auch, wenn man diesen Kontakt zum Land hat, dann lässt sich auch Nähe herstellen oder eine Beziehung überhaupt zur Landschaft. Für mich ist das sonst Entfremdung und die empfinde ich auch häufig, wenn ich das Gefühl habe, nicht dorthin gehen zu können, wo ich gerne möchte.
Man fährt ja gerade ein Auto vorbei.
Ja.
Und die Angst des Naturschutzes ist es ja häufig die, dass wenn ich das nicht reglementiere, dass dann quasi auch die letzten Naturräume aufgrund der Unsensibilität vieler Menschen dahin gehen, einfach verlieren an Qualität oder gänzlich in ihrer Existenz gefährdet sind. Du, wenn ich das richtig verstehe, würdest sagen, die meisten, die sich in diese Räume begeben, haben genug Respekt, Achtung, Sentiment, sozusagen, um diese Räume auch so zu verlassen, wie sie sie vorgefunden haben, als sie sie betreten haben?
Auf jeden Fall. Beziehungsweise lernt man ja Respekt auch nur, wenn man in Kontakt tritt mit dem Land. Das muss sich ja entwickeln. Und ich glaube, das entwickelt sich nicht, wenn man von vornherein verbietet, bestimmte Landschaften zu betreten. Da wächst keine Nähe und auch kein Respekt, keine Beziehung.
Geht es Freunden, die du jetzt hier kennengelernt hast, oder Bekannten ähnlich?
Es ging den Zeltnachbarn, von denen ich berichtet habe, denen ging es ähnlich in der Tat. Ansonsten stößt diese Idee wohl doch häufig auf Verwunderung oder Misstrauen. In vielen geht es nicht ähnlich, muss ich sagen.
Das heißt, die meisten respektieren dann die Entscheidung, dass man sagt, hier ist eine Zone, die betrete ich nicht, und dann gehe ich da eben auch nicht rein. Es gibt doch andere schöne Ecken.
Ja, respektieren ist meiner Meinung nach viel zu leicht. Weil in keinem anderen Bereich wird Restriktion so schnell und so leicht respektiert. Also Meinungsfreiheit, Redefreiheit, das geht alles, aber warum nicht auch physische Freiheit?
Mhm. Ja. Bist du schon mal von einem Ranger?
Ja.
Aufgegriffen worden?
Ja, mehrmals.
Und was passiert dann?
Dann wurde ich des Platzes verwiesen. Das fand ich immer ganz schlimm.
Und habt ihr die Möglichkeit gehabt, dann über den Hintergrund, über deinen Ansitzsinn zu diskutieren? Oder ging das relativ schnell, dass man gesagt hat, so, hier gibt es eine Verordnung, die lautet so und so, bitte verlassen Sie das jetzt hier?
Ja, ich hatte nicht den Eindruck, dass viel Offenheit vorhanden war zum Diskutieren. Hm. Also da stand schon das Verbot im Vordergrund und da war nicht viel Spielraum, die eigene Meinung kundzutun. Leider.
Das ist wirklich schade.
Ja. Ja, auf der anderen Seite führen ja auch wirklich Straßen und Schienen durch oder dicht an Kernzonen vorbei. Das wird gar nicht hinterfragt. Oder eben der Einfluss der Holzindustrie. Das sind ja wirklich Gefährdungen für die Landschaft. Und eigentlich nicht der einzelne Wanderer.
Von deiner Warte her gedacht, ist das eine Frage, die man oder die dich auch interessiert hat, was den menschlichen Einfluss in den Räumen anbelangt? also die kulturlandschaftliche Dimension.
Ja.
Interessierte dich ähnlich wie die freie Natur oder wie ist das bei dir verteilt? Dass du quasi durch die Uckermark ist ja eine gestaltete Kulturlandschaft. Wie nimmst du das wahr?
Also die freie Natur interessiert mich in erster Linie. Und ich finde, man müsste auch mit den Einwohnern oder mit den Besuchern der Landschaft darüber in Kontakt treten. Wie seht ihr die Landschaft? Was wollt ihr von der Landschaft? Wie würdet ihr sie gerne haben? Und wie dicht wollt ihr an sie heran eigentlich? Das interessiert mich schon am allermeisten. Und dieser historische Hintergrund auch, die Besiedlungsgeschichte oder die Veränderung der Landschaft. Aber auch eher im Hinblick darauf, wie die Menschen früher mit dem Land umgegangen sind, wie viel Freiheit es da vielleicht gab.
Hast du da ein Beispiel? Also was für dich so ein Stand landschaftlicher Freiheit war, wo du sagst, dass in der Zeit hätte ich auch gerne gelebt?
Ja, das ist wahrscheinlich schwer hier in der Kulturlandschaft nachzuvollziehen. Vielleicht als der Wald noch als Hutewald genutzt wurde oder als es die Allmende noch gab und die Menschen konnten diesen Wald mit nutzen. Also da war ja wenigstens zeitweise die Erlaubnis da, den Wald betreten und auch nutzen zu können.
Na gut, das Ruhegut haben wir ja heute noch. Also wir dürfen ja in den Wald. Es geht ja wirklich nur in Punkten, wo quasi gerade aufgrund des Naturschutzes gesagt worden ist. Also diese paar Prozent, die möchten wir, dass da keiner reingeht. Also von daher ist ja eigentlich das ein sehr sensibles Spiel.
Ja.
Weil im Normalfall gehen wir ja davon aus, dass Deutschland eben wirklich das Recht auf das Betreten des Waldes garantiert. Und das ist ja ein hohes Gut. Das hast du in vielen europäischen Ländern, ist das gar nicht so anzutreffen. Und trotzdem ist es natürlich dann auch immer noch die Frage, sollte es Regionen oder Teile geben, wo dieses Recht beschränkt wird oder eher nicht? Und da hattest du ja gesagt, wofür du plädierst. Ich sehe das ähnlich, weil das eine kulturlandschaftliche Dimension ist, die letztendlich auch einen Erfahrungsraum darstellt, den es eben so häufig nicht gibt. Und wenn ich dann die, sag mal, naturtiefsten Räume quasi der Erfahrung entziehe, dann vergebe ich mir eigentlich ein Potenzial. Und da hilft auch die Angst nicht weiter, dass man sagt, wir gefährden quasi diese letzten Reste, weil das ist dann natürlich auch immer eine Frage, in welcher Verantwortung steht man.
Ja, ja.
Und wenn die Brandenburger, die Uckermärker, die Europäer, wer immer das ist, es nicht schaffen, quasi diese Räume auch so im Alltag zu erhalten, dann ist es natürlich quasi auch eine differenzierte, verlustreiche Geschichte. Und das ist ja immer so das Dilemma in diesen Debatten, dass die einen dann für die Menschheit und spätere Generationen argumentieren, andere für die heutige Erfahrung. Und da kommt man häufig also auch nicht zu einem guten Kompromiss, was eigentlich schade ist.
Ich habe auch den Eindruck, es handelt sich ja um Produktionsstätten auch, jetzt, ob man den Wald nimmt oder die Landwirtschaft. Nur dass eben die Produktionsstätte Landschaft gleichzeitig gesellschaftlicher Raum ist, anders als eine Fabrik. Und das ist halt eine andere Dimension, die man aber sehen muss. Das ist ja keine Fabrik, die abgeschlossen ist, wo keiner reingeht, sondern gleichzeitig soll es ja landschaftlicher Raum sein für die Menschen, die hier wohnen. Das macht es so kompliziert eben. Aber ich empfinde häufig, wenn ich eben Ausflüge mache, auch eine Begrenztheit und eine Trauer darüber auch, dass man da nicht weiter kann eben, wo man gerne hin möchte.
Ja, dann hast du in deinem Buch quasi auch sehr viele zwischenmenschliche Kontakte beschrieben.
Ja.
Und wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, die Platzinhaberin quasi hat das Buch auch gelesen. Wie sind denn so die Reaktionen in deinem Bekanntenkreis auf dein Tagebuch?
Ja, die Platzanweiserin war sehr begeistert. Auch erstaunt, dass ich Dinge anders sehe als sie. Oder erstaunt über die Wahrnehmung eines Campinggastes. Aber ich glaube, sie freut sich auch darüber, dass jemand ihren Platz beschreibt.
Also, ihr werdet nicht vertrieben.
Nein, das sieht nicht so aus. Ja, ansonsten, die Reaktionen der Freunde sind auch positiv. Ich glaube, ihnen gefällt so die genaue Sicht auf die Landschaft. Oder? Sie nennen es immer die poetische Beschreibung. Was ich nicht so unbedingt mag, weil ich es lieber... Ja, genauer gefällt mir besser, wenn du genau siehst.
Du nutzt ja häufig auch Vergleiche mit Musik in deinem Buch. Tauchen immer mal entweder Filme oder Musiken auf. Ist das für dich so ein Element, wo du sagst, der Raum, der da schwingt etwas mit, was ich dann in Literatur oder in filmischen Bildern, die wieder auftauchen, besser fassen lässt?
Ja, also bei Begegnungen zum Beispiel bin ich schon erinnert an bestimmte Filmemacher. Vielleicht, weil das Erleben hier anders ist als im Alltag. Man hat viel mehr Zeit, aufeinander einzugehen oder aufeinander zuzugehen. Das erinnert mich oft an Filme. Als wenn Dinge hier inszeniert wären, was ja immer nicht sind, natürlich. Aber das hat schon Ähnlichkeiten zu bestimmten langsamen Filmen, ja. Von Wim Wenders, oder?
Vorhin sprachst du von Volker Kopp.
Ja.
Gibt es so einen Film, wo du sagen würdest, wenn ich Bücher über die Uckermark lese, dann sollte man auch diesen Film sehen? Welcher Film fällt dir da ein?
Da fällt mir ein Landstück von Volker Kopp. Weil es eben gerade um diese Frage geht, Landschaft und Gestaltung und Veränderung der Landschaft und Macht und Ohnmacht gegenüber diesen Veränderungen. Das hat mich sehr bewegt, als ich den Film gesehen habe. Und ich habe mich auch wiedergefunden.
Ja. Und mal abgesehen jetzt von deinem Buch, Ein Sommer in der Uckermark, welches Buch würdest du den Hörern von diesem Podcast ans Herz legen, wenn sie ein Buch über die Uckermark lesen sollen? Was jetzt nicht aus dem Aufland Verlag kommen muss?
Ein Buch über die Uckermark?
Ja, eine Empfehlung für jemanden, wo du sagen würdest, das Buch... Sollte man gelesen haben aus deiner Perspektive, wenn man etwas tiefer in die Uckermark eindringen will?
Da würde ich empfehlen von Cornelia Enders, die Uckermark.
Dieses über 600 Seiten starke, historisch sehr sensibel und genau recherchierte Mammutwerk. Das ist ja wirklich ein Meilenstein in der landschaftsgeschichtlichen Literatur für die Uckermark.
Ja.
Das ist Werte unserer Heimat, ich weiß nicht genau, die 80 oder 82. Sigrid Enders ist eine wirklich gute Wahl.
Aber gerade weil es so detailliert ist und nicht bloß oberflächlich Routen beschreibt, sondern einfach in die Tiefe geht und in die Historie. Das würde ich auf jeden Fall gerne empfehlen, ja.
Eine sehr schöne Empfehlung. Na, dann machen wir hiermit Schluss.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und liebe Hörer, Ein Sommer in der Uckermark von Hasso Handorf im Aufland Verlag erschienen für 10 Euro. Also, wer die Uckermark mag, der sollte auch mal einen Blick in dieses Buch werfen, finden wir. Und in die Filme von Herrn Köpp und in das Buch von Frau Enders. Lieselotte. Schönen Dank.
Gerne.